Eigentlich wollten wir ja Podcasts aufnehmen, aber Maria Christina Nimmerfroh hat es vorgezogen, nach Wien zu reisen. Und dann haben wir gesagt, machen wir doch einen Podcast, warum sie nach Wien gereist ist. Und zwar ist folgendes: Die tägliche Berichterstattung ist nämlich voll von Studien, wissenschaftlichen Erkenntnissen und Äußerungen von Wissenschaftlern zu allen möglichen Themen. Aber nicht überall, wo Wissenschaft draufsteht, ist auch wirklich Wissenschaft drin. Auch mit Pseudowissenschaften lässt sich nämlich ganz viel Geld verdienen. Und deswegen schauen wir in dieser Ausgabe der Nahbetrachtung auf eine Veranstaltung der Skeptiker in Wien, auf der sozusagen Pseudowissenschaftler geehrt wurden. Und Diplompsychologin Maria Christina Nimmerfroh, normalerweise Host in diesem Podcast, ist diesmal Gegenstand dieses Podcasts gewissermaßen, nämlich als Gast. Sie ist gerade aus Wien zurück und mein Name ist Tom Buschardt. Ja, den Preis für Pseudowissenschaften haben in diesem Jahr in Wien ausgerechnet deutsche Podcaster bekommen, nämlich die beiden Hoss und Hopf. Nun ist der Preis für Pseudowissenschaften jetzt nicht unbedingt eine positive Auszeichnung, sondern eher ein Schmähpreis. Maria Christina, wofür wird man da ausgezeichnet?
Man wird ausgezeichnet, wenn man mit Wissenschaft, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen besonders schlecht umgeht. Und das schlecht bedeutet, dass man entweder nicht richtig zitiert, also wissenschaftliche Erkenntnisse wiedergibt, eventuell sich selber Aspekte zuschreibt oder neue dazu erfindet oder behauptet, dass das eigene Handeln irgendwie auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht, was dann aber nicht stimmt. Dazu kommt dann noch eine Gewinnerzielungsabsicht. Also man kriegt den Preis, auch wenn man mit diesen Umtrieben Geld verdient und wenn man kritikresistent ist. Also wenn man aufmerksam gemacht wurde oder es hätte besser wissen müssen und trotzdem weiter an seinen kruden Standpunkten festhält.
Okay, darauf kommen wir gleich nochmal etwas genauer. Aber erläutere unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch bitte mal ganz kurz, was hat es mit diesem Skeptikerpreis in Wien auf sich?
Also das Ganze gehört zu der Organisation, die sich gegen Pseudowissenschaften richtet. Das ist in Deutschland die GWOP, GWUP. Und in Österreich heißen die auch GWUP. Und in Wien nennen die sich die Gesellschaft für kritisches Denken.
Und da bist du Mitglied?
Da bin ich nicht Mitglied, also weder in dem einen noch in dem anderen, aber die laden mich ab und zu ein, weil ich mich in meiner beruflichen Tätigkeit auch damit Methodenkritik beschäftige. Natürlich insbesondere in meinem Feld, wo ich denke, da sind psychologische Methoden angewandt worden oder jemand schreibt sich psychologische Methoden auf die Fahnen oder behauptet, auf den Grundlagen irgendwie seine eigene Dienstleistung zu verkaufen, dann gucke ich da gerne mal ganz genau hin.
Und was findet man da so? Ich meine, man muss ja jetzt hier auch sagen, du kommst ja dann gewissermaßen mit so einem allwissenden Anspruch daher, ne? Dass du sagst, du weißt aber dann genau, wie es richtig hätte sein müssen. Ist das nicht auch ein bisschen vermessen?
Das ist eine ganz schöne Hybris und da sitze ich natürlich auf vielen Jahrzehnten Berufserfahrung und auch Arbeit im Wissenschaftsbetrieb und natürlich konzentriere ich mich da nur auf die Fachbereiche, die ich auch wirklich beurteilen kann. Also ich kann beurteilen, ob eine Literaturrecherche adäquat gemacht worden ist, zumindest in den Bereichen, in denen ich selber unterwegs war oder bin. Das können die Wirtschaftswissenschaften sein, die psychologische Forschung, die Medizin. Ich habe sehr tiefe Statistikkenntnisse. Das heißt, ich kann Untersuchungsdesigns beurteilen aus dem Bereich der Experimente, die mit menschlichem Verhalten zu tun haben, also nicht Physik zum Beispiel. Ich kann Medizinstatistik sehr gut und in diesen Feldern kann ich mich sehr sicher bewegen. Und dann gibt es eben auch eine ganze Reihe von Fachbereichen, von denen muss ich die Finger lassen, das kann ich einfach nicht.
Bevor wir zu den Preisträgern Hoss und Hopf kommen, müssen wir aber zunächst einmal erfahren, was für eine illustre Runde hat sich denn da zusammengefunden? Wer waren die Nominierten?
Die Nominierten waren diesmal, ich war auch in der Jury, das heißt, ich durfte auch an der Shortliste mitarbeiten. Und die Nominierten kamen natürlich vielfach aus Österreich. Da sind also verschiedene Personen da.
Mach's nicht so abstrakt. Also mach konkret, ja. Da waren ja wirklich ganz Schamanen waren dabei und so weiter. Also lass uns mal sozusagen in die Schwurbelkiste greifen.
Genau, also ich sag mal so, der Top-Act in Sachen Schwurbeln wird sicherlich Maria Jana M. gewesen sein und an der abgekürzten Nachnamen kann man schon erkennen, na, hier ist vielleicht irgendwie eine Straftäterin, steht da in Rede, gegen die Frau gibt es einen Haftbefehl. Sie nennt sich Amela in ihrer Tätigkeit als Schamanin und hat platt gesagt, die Leute einfach abgezockt und hat mit wahrsagerischen Tätigkeiten, die schon sehr gute Anwendung von psychologischen Manipulationsmethoden beinhaltete, hat sie den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen. Insbesondere Personen in einer schwierigen Lebenssituation, zum Beispiel mit einer schwierigen Erkrankung.
Das heißt also, da sind ungefähr, ich glaube, über 1 Million ist da rübergegangen, ne?
Das ging richtig ins Geld. Schätzungen gehen sogar von 10 Millionen aus. Ui. Im gesamten Raum Österreich, Schweiz und Deutschland war sie aktiv. Und aktuell ist sie flüchtig.
Okay. Und was haben wir noch so im Angebot gehabt?
Wir haben noch im Angebot einen Industriellen, der ist Christian Beer, der ist in Deutschland relativ unbekannt, aber in Österreich. Der hat in der Corona-Zeit sich einen Namen gemacht, indem er eine Plattform gegründet hat, um Geimpfte und Ungeimpfte wieder zusammenzubringen und hat das Einheit.at genannt.
Klingt ja erstmal nicht schlecht.
Dann, genau, da hat er sich in anderen Feldern umgetan und äußert sich aktuell sehr stark zu den Klimathemen und behauptet, dass wir nicht zu viel CO2 im europäischen Raum haben, sondern viel zu wenig und eigentlich viel mehr CO2 bräuchten. Und dann wird es natürlich naturwissenschaftlich, ich sag mal, sehr mutig.
Okay, und sonst noch was?
Ja,
was und
dann Spannendes? Wir haben dann noch einen Arzt, habilitierten Mediziner von der sehr renommierten MedUni in Wien, der sich im Laufe seiner Berufstätigkeit, ich sag mal so, vom schulmedizinischen Fach entfernt hat und sich sehr stark der Homöopathie zugewandt hat. Und zwar so stark, dass die Uni selber seine Lehrveranstaltungen wegen Unwissenschaftlichkeit gekürzt und nachher auch abgesetzt hat. Dieser Professor ist dann für sein Lebenswerk geehrt worden.
Also es gibt ja durchaus in der Wissenschaft den einen oder anderen Streit und der muss ja auch sein. Ist das dann nicht auch so etwas, wo man sagt, da müsst ihr euch auch den Vorwurf gefallen lassen, ihr stellt euch über die anderen und urteilt dann von oben herab? Oder gibt es da wirklich messbare, neutrale Kriterien, nach denen man sagen kann, okay, das ist jetzt wirklich hier Humbug?
Also es ist einmal so, dass natürlich wissenschaftlicher Streit unglaublich wichtig ist. Und der findet auch in den wissenschaftlichen Disziplinen überwiegend gut statt. Jetzt muss ich vorsichtig sein mit dem überwiegend. Ich sitze natürlich auch nicht auf jedem Fachkongress. Aber das sind eigentlich Methodenstreitigkeiten oder angewandte Modelle oder Weiterentwicklungen. Das sollten eigentlich die Fachdisziplinen selber können. Und oft können sie das auch sehr gut. Wie gesagt, da kann ich mir keinen breiten Überblick erlauben. Der Bereich, den sich die Skeptiker angucken, ist der an die Öffentlichkeit kommt. Also Fachkongresse zu Spezialmethoden der volkswirtschaftlichen Modelle. Da nimmt jetzt die Öffentlichkeit nicht so teil. Das heißt, die Leute, die sich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, hier, ich habe hier ein wirtschaftliches Angebot, was auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht, die sollen mit diesen Methoden dieses Vereins besonders beäugt werden. Und da gibt sicherlich, das heißt, das ist ein Bereich, wo es nicht um den Streit von Wissenschaftlern geht, sondern um die Frage, darf man mit extrem fragwürdigen Inhalten und Methoden Marketing betreiben? Und da gibt es meiner Ansicht nach Grenzen.
Jetzt warst du, glaube ich, die einzige Deutsche in der Jury oder gab es noch andere Deutsche?
Nee, in diesem Jahr, ich bin zum ersten Mal in diesem Jahr in der Jury gewesen. Es hat mich sehr gefreut, dass ich da eingeladen worden bin und ich war die einzige Deutsche. Der Preis selber ist der einzige Preis dieser Art im Dachraum, also für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und die Österreicher haben das quasi mit Beschlag belegt. Ich habe dann auch mal vorsichtig gefragt, warum die deutschen Kolleginnen und Kollegen das nicht machen. Und dann wurde mir in der, sozusagen über ein Bier, wurde mir mitgeteilt, na, die Deutschen haben keinen Schmäh.
Ja, es ist, okay, gut. Aber jetzt bist du die Deutsche in der Jury und der Preis für Horst und Hopf geht nach Deutschland. Können wir da Manipulation ausschließen?
Die ist auszuschließen, denn meine Stimme in der Jury, wir haben ganz demokratisch abgestimmt, hatte deutlich weniger Gewicht als die Stimmen der österreichischen Kolleginnen und Kollegen.
So, und damit wir uns da dem Preis näher mal ein wenig nähern, machen wir es nämlich jetzt so. Wir hören uns jetzt mal die paar Minuten Laudatio an, die MC in Wien auf der Bühne gehalten hat.
Freuen Sie sich auf Maria Christina Nimmerfroh.
Ja,
Ja, ich habe das große Vergnügen, mit Ihnen jetzt über Finanzinfluencer zu sprechen, die sich auf andere Wege begeben haben. Wir sprechen jetzt über den Podcast und seine Macher Hoss und Hopf, die irgendwann mal vor einigen Jahren in der Finanzbranche mit Tipps und Tricks, die BaFin, das Deutsche Bundesanstalt für das Finanzwesen, hat da auch schon mal verschärft drauf geschaut. Aber eigentlich hatten sie sich diesen Themen verschrieben und wollten auch Gutes tun für ihre Hörerinnen und Hörer. Dann haben sie sich weiterentwickelt und mittlerweile machen sie auch sehr viel in Sachen Wissenschaftskommunikation. Autismus, ADHS, der US-amerikanische Gesundheitsminister, Corona, alle Themen aus diesem Bereich werden von Ihnen bearbeitet. Und das ist es wert, hier mal in die Analyse einzusteigen. Denn wenn Menschen sich so weit wegbewegen von ihrem eigentlichen Feld, dann kann das sehr positiv sein. Es kann aber auch in das berühmte Auge gehen. Das wissenschaftliche Vorgehen kann damit beginnen, dass man eine solide Analyse über die Literaturrecherche beginnt. Man kann aber auch einfach mal im Alltag schauen. Und so habe ich das gemacht. Die Zielgruppe von Horst und Hopf sind oft jüngere Zielgruppen. Also sie erreichen nach eigenen Angaben ungefähr 1 Million Hörerinnen und Hörer im deutschsprachigen Raum pro Woche. Und habe ich mal jüngere Zielgruppen gefragt, habe mir mal einen jungen Mann in den besten Jahren genommen, habe gefragt, kennst du Horst und Hopf? Und er sagte, ja. Sag ich, hörst du die gerne? Sagt er, nein. Und ich zitiere, ich sage, warum denn nicht? Und dann sagt er, ich zitiere, weil das so angehaucht ist, wie Rothschild ist an allem schuld. Wir denken uns jetzt mal so eine typische Teenager-Ausdrucksweise unten drunter. Ich konnte damit schon was anfangen, musste dann aber leider sagen, naja, für eine Theoriebildung ist diese Hypothese doch etwas schwach. Wir müssen selber in die Analyse reingehen. Gucken wir also mal, was Hoss und Hopf uns auf ihren Podcast-Seiten, auf YouTube und anderen Seiten denn eigentlich verspricht. Sie versprechen die Beleuchtung wissenschaftlicher Studienlagen, die Bewertung von Wirksamkeit. Sie versprechen neueste Erkenntnisse aus der Gehirnentwicklung und natürlich auch Methodenkritik. Muss ich sagen, das ist schon mehr, als manche habilitierte Wissenschaftler in ihrem Feld vorher in vorne ins Vorwort schreiben. Da muss also richtig was kommen. Ich sage mal gleich, der Anspruch wurde nicht erfüllt. In meinen Jahrzehnten als Hochschullehrerin, und ich trete nicht hier umsonst oberlehrerhaft auf, das ist auch wirklich mein Image, habe ich dann mal meinen Rotstift zur Hand genommen und habe gedacht, schauen wir doch mal, wie weit wir damit kommen. Hoss und Hopf bieten an tiefe Literaturrecherche und da ist mein Urteil relativ klar. Ihre Literaturrecherche ist mangelhaft, weil sie schlicht unvollständig ist. Sie ist gefährlich, weil sie nur ihre eigenen Kernaussagen stützt. Und sie richtet Schaden an, indem unzulässige Schlussfolgerungen gezogen werden. Mein Urteil mit dem Rotstift, 0 Punkte mangelhaft. Sie geben sich bewusst einen extrem wissenschaftlichen Anstrich, aber die Standards, und ich werde das gleich erläutern, kommen noch nicht mal über eine Uni-Hausarbeit nach Bologna. Sie sind schlecht recherchiert, sie zitieren unvollständig und falsch zusammengefasst auch noch. Wir gucken uns 3 Top-Themen an. Ich hatte gerade schon einige reingeworfen. Wir starten mit dem US-amerikanischen Gesundheitsminister, dem Problem der Autismus-Spektrumsstörung, die natürlich bei denen kurz Autismus heißt, und Paracetamol in der Schwangerschaft. Ich denke, wir alle haben in den letzten Monaten da mal einen scharfen Blick in die aktuellen Medien geworfen und auch in die Gesundheitsmedien und die medizinischen Fachzeitschriften. Da ist, sagen wir es mal platt, nichts dran. Aus diesem Nichts dran machen Hoss und Hopf eine facettenreiche Diskussion, eine tiefe Datenbankrecherche und sie präsentieren eine ganze Reihe von Veröffentlichungen und alle sagen dasselbe. Komischerweise nicht das, was die Fachliteratur sagt. Sie bemühen überholte Quellen. Also ein ganz großer Move ist, eine Quelle von 2019 zu zitieren, aber die Revidierung von 2023 nicht mitzunehmen. Ja? Also würde man schon sagen, das gibt Abzüge in der B-Note. Das alleine ist ja schon problematisch und sind die meisten Menschen nicht gleichzeitig schwanger und haben Kopfweh. Und man sagen, naja gut, es ist ein bisschen wüst, aber was ist daran gefährlich? Naja, da hängen ja noch Schlussfolgerungen hinten dran. Denn sie belassen es ja nicht dabei, falsch Inhalte wiederzugeben, sondern da wird ja noch der nächste Move gemacht. Wer verdient denn an den Medikamenten für Autismus-Spektrumsstörungen, an Behandlungen? Wer verdient denn an ADHS-Medikamenten? Richtig, die Pharmaunternehmen. Und dann wird dezidiert gesagt, wer an kranken Kindern verdient, möchte auch weiterhin an kranken Kindern verdienen. Und dann wird die Kausalkette aufgemacht, dass da doch auch das Bedürfnis läge, Schwangeren mehr Paracetamol zu verabreichen. Und wenn das nicht genug ist, dann kommt am Schluss des Autismus-Spektrums-Podcasts noch der Call to Action. Da wird vollmundig den Zuhörerinnen und Zuhörern empfohlen, gucken Sie doch mal auf sich selbst. Wo entdecken Sie an sich selbst Autismus? Schreiben Sie es in die Kommentare. Als Psychologin sind Selbstdiagnosen weder im eigenen noch im fremden Fach jemals von Vorteil. Das auch noch öffentlich zu bekennen, ist nicht nur gefährlich, sondern ethisch schlicht nicht vertretbar. Ich fasse mal laienhaft zusammen, hier werden Menschen in die Diagnose gequatscht. Ich halte Hoss und Hopp für gefährlich, weil durch die Erwähnung von Wissenschaft und Studien eine Ideologie transportiert wird, die Angst machen soll. Und genau das, dem wollen wir heute entgegentreten, indem wir nämlich das offenbaren und auch darüber lachen können. Nachdem Verschwörungscommunities total gerne Wissenschaft insgesamt desavouieren und sagen, die können ja alle nichts, das ist eine Community, mit der man nicht arbeiten kann, nutzen Hoss und Hopp wissenschaftliche Studien, die tatsächlich existieren, selektiv, um ihr Weltbild der Manipulation durch große Konzerne und böse Mächte deutlich zu machen. Dazu verwenden sie eine Reihe von Narrativen, die, sie kommen selbst drauf, dem eindeutigen Spektrum zuzuordnen sind. Denn was hat in einem Podcast zur Wissenschaftskommunikation die Begrifflichkeiten Mainstream, scharf, Verrohung und Verdummung der Massen zu suchen? Ich betreibe seit vielen Jahren Wissenschaftskommunikation und ich habe diese Wörter zur Erklärung psychologischer Phänomene noch nie gebraucht. Was hier passiert ist, hier wird durch Abgrenzung und durch die eigene Überhöhung, denn wir wissen ja jetzt schon, wo die Wahrheit liegt, kein Diskurs befeuert und keine Wissenschaft weitergebracht. Hier wird schlicht manipuliert. Wir kommen zu einem zweiten Thema, Nahrungsergänzungsmittel. Da denkt man ja erst, na, da kann man nicht so viel falsch machen. Ja, weil jeder weiß, da wird unglaublich viel erzählt. Aber hier wird die Studienlage nochmal richtig aufgeblasen. Ja, also hier geht es nochmal richtig rund in der Folge. 30 Jahre Forschung, zehntausende Studienteilnehmer, keine Langzeitschäden. Bei bestimmten Substanzen wird allerdings verschwiegen, dass sie auf der Dopingliste stehen und es bestätigte Todesfälle gibt. Auch die Warnungen der Sportwissenschaftler, naja, warum sollte man sie erwähnen, wenn man eine umfassende Studienlage präsentieren möchte? Hier findet keine Wissenschaftskommunikation statt, sondern schlicht Werbung. Hier verkaufen sich zwar Männer als Heilsbringer für gesundmachende Erkenntnisse und missbrauchen die Wissenschaft für ihre Ideologie. Diese Offenheit, die sie praktizieren wollen, ist eine Scheinoffenheit. Gelegentlich werden auch widerstrebende Studienergebnisse präsentiert, aber nicht ohne eine Gegnerschaft zu projizieren. Die Gegnerschaft sind die Pharmaunternehmen. Die Gegnerschaft sind etablierte Medizinerinnen und Mediziner. Wer Gegnerschaft braucht, um die eigene Kommunikation zu begründen, begründet falsch. Durch diese falsche und selektive Wiedergabe von Studien treten die Autoren die wissenschaftliche Offenheit mit Füßen. Letztes Thema, das Gehirn und die Zukunft der Gesellschaft. Wie das zusammenhängt, das muss man erstmal bringen. Berufen wird sich auf eine echte Studie des MIT. Da geht es um die kurzfristigen Veränderungen, Gehirnveränderungen durch Nutzung von ChatGPT, durch Suchmaschinen, durch KI-generierte Texte. Und da wurde sehr umfänglich untersucht, wie sich 54 Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer in einem Laborsetting verhalten. Gefragt wurden Textproduktion, unterstützt durch die verschiedenen Instrumente. Die Ergebnisse werden auch zum überwiegenden Teil ganz solide beschrieben. Sie werden natürlich katastrophisiert, überhöht, dreimal vor und runter gedreht. Aber es findet eine unzulässige Übergeneralisierung statt. Denn Sie wären wahrscheinlich auch nicht darauf gekommen, dass diese eine Studie des MIT belegt, dass Tech-Konzerne uns zu Zombies machen wollen, die sich an nichts mehr erinnern können. Menschen, die nicht mehr lernen können, die nicht mehr denken können und nicht mehr kämpfen können. Denn dahinter steht, Zitat, eine Agenda, die Massen zu beherrschen. Und das ist etwas, was wirklich ausgesprochen gefährlich ist. Ich nehme eine Studie, die tatsächlich existiert, die im Original über den berühmten Daumen 140 englischsprachige Seiten hat. Das heißt, die nimmt sich auch nicht jeder einfach so zur Hand, auch wenn sie im Internet verfügbar ist. Und nachher wird hergeleitet, dass Tech-Konzerne, ich zitiere, eine Agenda haben, die Massen zu beherrschen. Und der Hauptgrund ist, dass die CEOs der Tech-Konzerne ihren Kindern bis zum Alter von 14 oder 15 Jahren die Handys vorenthalten. Ein sehr, sehr breiter Move, der sehr engagiert und sehr plausibel dargestellt wird. Hoss und Hopf werden gefeiert von ihrer Community, weil sie diejenigen sind, die endlich die Wahrheit sagen. Und sollte sie das an die eine oder andere ideologische Richtung erinnern, diese Assoziation ist richtig. Dabei bedienen sie sich gängigen Denkmustern der Angstinduktion, verpackt in falscher Anwendung von wissenschaftlichem Vorgehen. Und denken wir noch mal an die Gegner. Welche Wissenschaftskommunikation braucht Gegner? Gegner werden desavouiert. Gegner werden in der Gegnerschaft formuliert. Die Meinungsfreiheit ist natürlich auch ein wahnsinnig wichtiges Thema. Das geht um Gut und Böse. Ich habe auch noch nicht in der Wissenschaftskommunikation Wikipedia die Peak-Verdummung oder 26 Geschlechter erwähnen müssen, wenn es eigentlich um ganz andere Themen geht. Aber das sind die Schlagwörter, die Narrative, die diesen Communities folgen und die damit ein komplettes Weltbild verpacken und kommunizieren. Das tut gute Wissenschaftskommunikation normalerweise nicht. Wissenschaftskommunikation ist Verantwortung. Sie wird hier missachtet. Das wiegt sehr schwer, wegen der großen Reichweite, wegen sehr merkwürdiger Aufrufe zur Selbstdiagnostik und dem natürlich ständigen Aufruf, die Inhalte weiter zu verbreiten, damit andere das dann auch endlich merken. Wir bleiben also bei dem Urteil, Rotstift, 0 Punkte für diese wissenschaftliche Ausarbeitung, das reicht für gar nichts. Denn Wissenschaft muss frei sein, Wissenschaft muss offen sein und sie muss integer sein. Diese Prinzipien werden hier nachhaltig verletzt. Dank und Anerkennung sollte es dafür nicht geben, aber diesen Preis halte ich für angemessen. Der Dank gebührt nicht den Autoren dieses Podcasts, denn sie füllen nur ihre Geldbeutel und kühlen ihr ideologisches Mütchen unter großem Beifall ihrer Community. Der Dank gebührt Ihnen für Ihr Interesse, fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Vielen Dank.
Ja, Maria Christina, gab es anschließend Kritik? Musstest du schon was einstecken für diese Laudatio?
Nein, es sind sehr viele auf mich zugekommen, die explizit gesagt haben, wie gut ihnen das gefallen hat und wie wichtig das auch ist, hinter die oberste Analyseebene zu gucken. Wir haben ja in dem Preis haben wir ja den Fall, dass etwas präsentiert wird, was auf den ersten Blick sich erstmal plausibel und rund anhört. Also wer vielleicht einen Podcast kennt, die machen jetzt nicht den Eindruck, als würden sie von der ersten Minute an großen Unsinn erzählen. Das ist jetzt, der Fall ist etwas anders gelagert als zum Beispiel bei der Schamanin, die wir vorhin erlebt haben. Da werden die meisten Leute bei Betrachtung des Falls sagen, na, das ist aber jetzt wirklich völlig hinüber. Das ist hier nicht der Fall. Das heißt, wir haben auch im Nachgang sehr stark darüber diskutiert und vorher natürlich in der Jury auch, ob tatsächlich die Kriterien der Unwissenschaftlichkeit erfüllt sind und worin die sich ganz konkret zeigen. Also das war eine sehr detaillierte Arbeit an den verschiedenen Podcasts. Es gibt ja auch unendlich viele Folgen. Wir mussten also da auch sehr gucken, dass wir möglichst viele dann auch inhaltlich abgedeckt kriegen.
Das ist natürlich jetzt auch so ein Punkt. Ich meine, wir beide haben halt diesen Podcast Nahbetrachtung. Wenn wir jetzt auf Hoss und Hopf schauen und darüber sprechen, dann kritisieren wir natürlich jetzt auch, oder du kritisierst auch einen Podcast, der deutlich mehr Reichweite hat als wir. Inwiefern machst du dich da auch angreifbar?
Natürlich bin ich mit jeder Kritik, die ich äußere, angreifbar, weil jemand, der kritisiert wird, wird zumindest geäußert oder nicht geäußert, erstmal das Gefühl haben, das kann ja gar nicht sein. Das heißt, da bin ich auf jeden Fall erstmal im Fokus und natürlich angesichts auch der großen Popularität dieses Podcasts ist es auch eine Verantwortung zu sagen, hey, was ich jetzt rausblase, muss absolut fundiert und ich würde mal sagen, wasserdicht sein. Ich bin da genauso rangegangen wie an eine Publikation oder einen Vortrag in meinem eigenen Fachgebiet mit den gleichen Methoden und auch derselben Sorgfalt.
Jetzt muss man sagen, die anderen Redebeiträge waren nicht ganz so sachlich wie deine Laudatio, denn da wurde auch natürlich etwas spöttisch auf die Nominierten geschaut. Macht man sich dann in so einer Skeptikerrunde nicht selber auch angreifbar, wenn man spöttisch über andere spricht?
Ich glaube, der Charakter der Veranstaltung, den ich tatsächlich erst begriffen habe, als ich dort saß, hat schon eher einen Satire-Anspruch und auch die Show-Acts, die zwischendurch waren, haben wirklich lustigen Charakter, die sich eben auch zum Teil mit wissenschaftlichen Themen beschäftigt haben. Das heißt, da geht man auch abends hin, nicht um Fachvorträge zu hören, sondern auch einen Abend Spaß mit diesen Themen zu haben. Das macht es aber auch gerade aus. Und ich fiel da so ein Stückchen raus. Das ist für Deutsche nicht schlimm, weil die nimmt man ja in Sachen Humor und Satire.
Deutsche haben eh keinen Humor, genau.
Insofern war das auch überhaupt gar kein Problem. Das gehört aber zum Charakter der Veranstaltung. Im Hintergrund, also in der Arbeit der Jury, in der Analyse oder in den Analysen, die wir durchgegangen sind, war die Ernsthaftigkeit und die fachliche Betrachtung absolut vorhanden.
Jetzt müssen wir aber hier nochmal vielleicht auch versuchen, eine Lanze zu brechen. Auch wir hatten ja schon mal eine Folge, wo wir einen Fehler drin hatten, den haben wir dann auch anschließend korrigiert. Aber wer sagt uns denn, dass Hoss und Hopf das nicht auch mal passiert, auch bei der Schlagzahl, die sie an Podcast-Folgen haben, dass da mal was Unsauberes reinrutschen kann? Das kann ja jedem passieren. Muss man dann direkt sozusagen als Preisträger vom Feld gehen?
Auf gar keinen Fall. Fehler machen ist völlig in Ordnung. Und es geht auch, muss auch bei Fehlern geprüft werden, können sie aus Nachlässigkeit entstehen oder ist da ein Motiv oder auch ein Muster dahinter?
Und dann nenn mal ein Beispiel für ein Muster, wo du sagst, da ist ein Motiv hinter und das ist unseriös. Ich meine, wir haben es eben in der Laudatio, hast es kurz angesprochen, aber vielleicht müssen wir das an dieser Stelle etwas konkretisieren.
Also ein Muster besteht zum Beispiel dann, wenn es mehrere Themen gibt, also nicht nur einmal vorkommt, wo man durch eine simple Suchmaschinenrecherche zu ganz anderen inhaltlichen Ergebnissen kommt. Also Hoss und Hopf rühmen sich ja und sie nennen auch in ihren Podcasts Datenbanken, die sie benutzt haben, PubMed als medizinische Datenbank, ResearchGate etc. Also die nennen sie auch wirklich.
Die Datenbanken sind seriös, sagst du?
Die Datenbanken sind völlig seriös und wenn man dann das Gleiche macht wie sie, kommt man zu völlig anderen Ergebnissen. So, wenn das mehr als einmal passiert, dann kann das nicht an Sprachbarrieren oder mal einer merkwürdigen Auflistung der Suchergebnisse.
Aber wie weißt du denn dann Vorsatz nach?
Der Vorsatz ergibt sich aus dem Muster, nämlich aus zwei Aspekten.
Also Entschuldigung, ich muss das ganz kurz klären. Also wir reden hier nicht über ein Versehen mehr, sondern wir reden über Vorsatz.
Genau, ich unterstelle Ihnen Vorsatz.
Das ist ja nun schon eine harte Anschuldigung, dann beleg das mal bitte.
Genau, also ich unterstelle Vorsatz und zwar aus folgenden Gründen. Aus Nachlässigkeit kann Folgendes passieren. Man kann Quellen übersehen, man kann sagen, ich gucke mir nur die ersten zwei Seiten der Suchbegriffe an oder man kann aufgrund von die Fachliteratur ist komplett auf Englisch, vielleicht in einem Fachbereich, in dem man nicht so drin ist, auch mal ein Irrtum haben. Ist mir auch schon passiert, ne? Dass ich falsch zitiert habe, weil weil ich nicht adäquat übersetzt habe. Das ist alles möglich. Zum Muster wird es aber dann, wenn noch zwei Aspekte dazukommen, wenn die Auswahl der nachher präsentierten Ergebnisse immer zu einer einzigen inhaltlichen Deutung führt. Also ein Beispiel, ich nehme das nochmal als Beispiel mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Wenn ich nur zu dem Ergebnis komme, dass Kreatin, das wurde da genannt in dem Podcast, ein unbedenkliches Mittel ist. Und wenn ich eine inhaltliche Aussage habe in mehreren Podcasts, die immer nur dazu führen, dass alles, was ich zitiere, nur dazu passt und alles andere, ich sag mal, abgewertet oder kleiner gemacht wird. Und der zweite Hinweis darauf ist die sogenannte Übergeneralisierung. Das heißt, ich habe ein Untersuchungsergebnis, was ich total überhöhe, wo ich sage, okay, da gibt es ein Untersuchungsergebnis, das beschäftigt sich mit KI, die Texten generiert und übertrage dann diese Ergebnisse auf alle Social-Media-Plattformen, die jetzt erstmal technisch gar nichts miteinander zu tun haben. Und wenn das häufiger vorkommt, muss ich davon ausgehen, und das ist jetzt natürlich meine Bewertung, dass ich sage, okay, da kommen Leute, die haben eine inhaltliche Idee, was sie mit einem Podcast, mit einer Podcast-Folge aussagen wollen und nutzen dann alles dazu, was nur genau dazu passt. Und das ist dann das Entscheidende, was das Ganze eben extrem schwierig macht.
Ja, aber jetzt bleib mal beim Keratin. Was ist denn damit? Ist das diese Substanz, die auf der Dopingliste stand? Oder
genau, das war das Beispiel. Das war bei denen Platz 1. Also sie haben so ein Ranking gemacht, ne, von 10 Supplements, die sie selber benutzen und haben über Anwendung gesprochen. Da war ein großer Teil drin, persönliche Bewertung. Mir tut das gut, ich bin wacher und so weiter. das
dagegen ist ja nichts
völlig
anzuwenden.
In Ordnung.
Okay.
Aber in dem Punkt, wo sie dann da reingehen und sagen, ich berichte über die Studienlage und ich erhebe auch noch in der Beschreibung der Podcast-Folge den Anspruch, das umfassend darzustellen, auf Methodiken einzugehen. Und dann werden eben beim Beispiel Kreatin die nachgewiesenen Todesfälle nicht erwähnt, die Dopingliste und auch die umstrittene Situation. Ich muss auch dazu sagen, dass Kreatin und Nahrungsergänzungsmittel, ich habe mir auch extra ein Thema ausgesucht, in dem ich jetzt selber gar nicht so firm bin, wo ich dachte, okay, ich gehe genauso dran wie die und sage, ich schmeiße die Suchmaschinen an, weil auch die sind ja auch keine Physiologen
oder Mediziner. Ja, aber gut, Quelle Internet ist ja per se noch nicht generell seriös.
Nein, aber die, genau, das ist nämlich, also das ist sie generell nicht und sie zitieren jetzt auch nicht Wikipedia, also Wikipedia kommt bei denen auch ganz schlecht weg, sondern sie berufen sich schon überwiegend auf Quellen, die tatsächlich existieren und die auch in vielen Fällen adäquat zitiert werden. Nur wie eben beim Nahrungsergänzungsmittel hat man eine ganz große Breite von Untersuchungen. Also richtig ist, Kreatin wird seit Jahr und Tag untersucht. Und jetzt kommt der Kniff an der Geschichte, bin ich in der Lage, mir einen Überblick zu schaffen, der zu dem Ergebnis führt, ist unbedenklich, ist bedenklich oder es gibt viele offene Forschungsfragen. Und dieses weiß nicht, dieses Wabbelige in der Mitte, das muss tatsächlich sauber ausgearbeitet werden.
Okay, also wenn ich das jetzt mal so auf meine kleine Welt übertrage, ich habe heute Vormittag Seeadler fotografiert. Wenn ich jetzt sage, das hat mir gut getan, Seeadler zu fotografieren, haben wir darüber noch keine wissenschaftliche Evidenz, dass generell Seeadler fotografieren eine gute Sache ist, die den Menschen sozusagen Segen bringt. Habe ich richtig verstanden? So.
Genau. Also es gibt
so, das heißt aber dann, wenn ich jetzt etwas nutze, was unter anderem für andere Menschen eventuell gefährlich sein könnte, habe ich dann nicht nur eine moralische, sondern auch eine wissenschaftliche Verpflichtung, das dann mitzuteilen. Aber kannst du denn wirklich ausschließen, dass die das nicht wussten?
Ich kann natürlich nicht ausschließen, was sie tatsächlich auf ihrem Rechner hatten. Wenn ich aber mit den Methoden, also sie sprechen ja über ihre Methoden, welche Datenbanken sie genutzt haben etc., zu völlig anderen Ergebnissen komme und das bei mehreren Folgen, dann schließe ich daraus, muss es einen Grund dafür geben.
Ah, okay, das heißt also im Endeffekt hat MC Hoss und Hopf nachgehopft gewissermaßen,
genau,
in den Datenbanken.
Genau, sie haben offen gesagt, welche Datenbanken sie benutzt haben, welche Quellen sie benutzt haben. Zum Teil werden auch einzelne Studien erwähnt. Und sie machen zwei Fehler. Zum einen ist es die Auswahl der Ergebnisse, die immer nur zu dieser einen Kernaussage passt. Zum anderen eben die Problematik, dass viele Sachen einfach weggelassen werden. Also es gibt ein Beispiel, wo wir wirklich in der Jury auch davor saßen, das kann nicht sein. Es gibt einen Artikel aus dem Ärzteblatt von 2019, der in einer Folge erwähnt wird. Aber die Revidierung dieses Inhalts von 2023 wird nicht mitgenommen, obwohl die in der Suchmaschine...
Und das kann man nicht übersehen?
Das kann man einmal übersehen, das kann durchaus vorkommen. Wenn aber dieser 2019, da geht es um Paracetamol in der Schwangerschaft, dem widerspricht, was wir heute als Stand der Forschung haben, dann müsste ich nochmal gucken. Dann müsste ich nämlich sagen, okay, ich habe einmal Ärzteblatt 2019, ich habe aber auf der anderen Seite Meta-Analysen, die genau das Gegenteil aussagen, da muss ich nochmal reingucken.
Und die Podcast-Folge ist nach 2023.
Genau, Podcast war es von diesem Jahr.
Ja, ja, sonst wäre natürlich der Vorwurf nicht haltbar. Jetzt kennen unsere Stammzuhörerinnen und Hörer, die kennen natürlich auch den von mir manchmal etwas ironisch genannten Satz, MC hat eine Studie mitgebracht. Es ist natürlich so, dass du selber hier auch immer wieder Studien zu unseren Podcast-Themen anschleppst, aber wenn du dich da auf eine Studie beziehst, leg doch da mal deine Methoden offen, weil ich muss ganz ehrlich zugeben, ich vertraue der MC. Und wenn sie sagt, sie hat eine Studie mitgebracht, dann fange ich nicht an, 150 Seiten englische Studie zu lesen, um zu überprüfen, ob MC da jetzt recht hat oder nicht. Also soweit geht mein Vertrauen schon, dass ich sage, diese Kompetenz liegt bei MC. Aber liest du dann wirklich vorher die 140 Seiten?
Ich lese nicht jedes Mal die 140 Seiten. Wissenschaftliche Publikationen sind so aufgebaut, immer nach einem sehr strengen Muster. Vorne ist eine Zusammenfassung, die kürzer oder länger ist, je nach Gesamtumfang. Dann wird die Methode dargestellt, dann gibt es die Untersuchungsinstrumente und dann gibt es die statistischen Ergebnisse und hintendran natürlich auch noch weitere ausführliche, verschriftlichte Ergebnisse.
Aber wie stellst du denn dann sicher, dass uns hier nicht die gleichen Fehler passieren? Vielleicht dann nicht mit Absicht, sondern aus Versehen?
Aus Versehen kann mir Folgendes passieren. Ich kann einen Übersetzungsfehler haben, weil ich denke, Mensch, das muss doch daraus gekommen sein. Das ist ein Fehler. Was mir passieren kann, ist, dass ich Probleme in einer Methodik einer Studie nicht entdecke. Also bei statistischen Untersuchungen in der Psychologie kann es in einem sehr kleinen Teil vorkommen, dass Menschen falsche Berechnungsmethoden angewandt haben. Das kann man nicht immer erkennen. Manchmal kann man das erkennen. Das würde ich jetzt nicht bei jedem Aspekt erkennen. Möglicherweise würde ich da eine Studie vorstellen, bei der ich später sagen müsste, so doll war die gar nicht. Was ich aber versuche, um das Risiko zu minimieren, ist Folgendes. Bei Aspekten, die wenig erforscht sind, ja, weiß ich nicht, Medienpsychologie im deutschsprachigen Raum, ein klassischer Fall, wo wir sehr wenige Ergebnisse haben, da muss ich immer vorsichtig sein mit der Generalisierung und sagen, das ist zu dem Zeitpunkt untersucht worden, da haben wir folgende Situation. Die zweite Absicherung ist die über sogenannte Meta-Analysen, wo dezidiert vorgestellt wird, wie viele vorhergehende Studien damit eingeflossen sind, um ein Gesamtbild zu erstellen. Medienpsychologie in Deutschland wäre es nicht möglich, aber zum Beispiel Fernsehwirkung in den USA. Ja, da gibt es schon mehr darüber. Und man dann sagt, okay, dann verlasse ich mich auf eine relativ aktuelle Metastudie und sage, das sind dann meine Ergebnisse. Das heißt, aus Versehen kann mir vieles passieren. Was mir aber, glaube ich, nicht passieren kann, ist, dass ich widerstrebende Untersuchungsergebnisse, die ich lese, ignoriere.
Das okay, verstehe.
Könnte, dann würde ich sagen, okay, der Forschungsstand ist uneinheitlich, dafür haben wir Formulierungen. Das können wir noch nicht abschließend sagen. Also ein Beispiel wäre...
Da müsstest du das hier dann auch offenlegen und sagen, ich vertraue dieser Studie, ich halte das für schlüssig, aber es gibt auch Gegenstudien, die was anderes sagen.
Ja, oder wir haben eine große Forschungslücke. Also klassischerweise bei Langzeitfolgen, wenn wir jetzt zum Beispiel Social-Media-Nutzung im Kindes- und Jugendalter haben. Ja, da meint ja jeder... Das sind ganz schlimme Folgen, die uns da erwarten und möglicherweise auch große Auswirkungen auf kognitive Leistungen im Erwachsenenalter. Wir haben darüber keine Informationen. Ja, da muss man so ehrlich sein und sagen, das hört sich alles nicht so gut an, aber so. Und dann mache ich natürlich Folgendes und sage, was weiß ich über Gehirnentwicklung und versuche mit der gebotenen Vorsicht dann diese Ergebnisse zusammenzubringen und auf diese Weise auch redlich zu sein und sagen, darüber wissen wir nichts oder darüber kann ich nichts sagen, weil mir die Fachkenntnisse in dem Bereich fehlen.
Jetzt hast du ja auch in deiner Laudatio kritisiert, dass Begriffe verwendet werden in deren Podcast, die mit Wissenschaft nicht übereinstimmen, sondern die eher sozusagen einer gesellschaftspolitischen Agenda folgen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, so ein Podcast hat natürlich auch unterhaltende Elemente. Warum legst du da so ein hartes Kriterium an?
Also gegen Unterhaltung habe ich gar nichts und ich mag Satire und Überzeichnung finde ich persönlich sehr spannende Stilmittel, auch in der Wissenschaftskommunikation.
Ja, aber Satire war ja nicht vorgeworfen worden.
Nee, sondern da geht es um Begriffe, die assoziativ sehr stark belegt sind.
Zum Beispiel?
Scharf. Mainstream, Verdummung der Massen, überhaupt alles, was mit Massen zu tun hat, Meinungsfreiheit. Das sind erstmal neutrale Begriffe, bevor uns jetzt jemand aufs Dach steigt. Wir wissen aber, dass in der Ansammlung und in der Verwendung, nicht in einem inhaltlichen Kontext, es Personen kennzeichnet, die damit auch diese Assoziationen transportieren wollen. Ich sage mal ganz platt, wenn es nicht gerade um Veterinärmedizin geht und jemand erwähnt Schafe in einem politisch-gesellschaftlichen Kontext. Dann,
also im Sinne von Schlafschaf?
Genau, oder was? im Sinne von Schlafschaf. Dann kann das ein Irrtum sein, dass jemand sagt, Mensch, ich habe da nicht drüber nachgedacht, ich wollte das einfach so mal verwenden. Aber auch da zählen wir dann durch.
Und wenn, das heißt, das kannst du ausschließen?
Naja, also wenn das einmal vorkommt, geschenkt, ja, wie bei allen anderen auch. Also ich habe auch schon Begriffe verwandt, wo mich nachher Leute aufmerksam gemacht haben. Gesagt, oh, da bist du jetzt aber assoziativ in einem ganz anderen Fahrwasser unterwegs gewesen, völlig fair. Und wenn das aber praktisch in jeder oder in sehr vielen Folgen vorkommt, dann kann man das auch ausschließen. Vor allem, wenn dahinter, und jetzt kommt ja noch ein weiter großes Problem, ist eben diese Übergeneralisierung, wo man diese Verantwortung von Pharmaunternehmen, Schlagwort Big Pharma, mit aufnimmt oder eben zum Beispiel die heimliche Agenda der Tech-Konzerne, die explizit erwähnt werden. Ja, also okay, wenn ich verstehe, auf der einen Seite eine selektive Auswahl von Studien habe, auf der anderen Seite Verwendung von Begriffen, die in dem Kontext assoziativ extrem aufgeladen sind.
Also Framing.
Und auch noch am Schluss explizit diese Schlussfolgerung in den Raum stelle und formuliere und damit weiterarbeite, dann passt das alles zu nah zusammen.
Jetzt ist natürlich die Frage, hältst du diesen Podcast, über den wir jetzt hier sprechen und den Preisträger bei den Wiener Skeptikern, hältst du den jetzt für wirklich gefährlich oder ist das etwas, wo man sagt, naja gut, kann man hören, kann man auch sein lassen?
Ich halte den Podcast für gefährlich, weil hier der Eindruck erweckt wird auf durchaus realen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Viele Studien, die Sie erwähnen, existieren. Die kann man nachlesen, die sind da. Weil sie auf dieser Grundlage den Eindruck erwecken, wir führen eine stringente Kausalkette bis hin zu, ich hatte gerade die heimliche Agenda der Tech-Konzerne zur Manipulation der Massen erwähnt. Und diese Kausalkette wird aus ihrer Sicht lückenlos dargestellt. Und die Schlussfolgerung ist falsch. Das darf man auf Grundlage dieser Erkenntnisse nicht herbeileiten. Das darf man als Meinung haben und als Vermutung haben. Aber diese Verbindung halte ich für gefährlich, weil Hörer, die das eben nicht im Einzelnen nachlesen und sagen, ich überprüfe auch die Schlussfolgerung, das möglicherweise durchgeht und sagen, das klingt alles so konsistent und so plausibel, das übernehme ich in meinen eigenen Bereich. Und das verletzt meiner Ansicht nach die Verantwortung von Wissenschaftskommunikation.
So, jetzt haben wir genau das, was sozusagen mir als Journalist immer sehr gut tut. Nämlich wir haben im Laufe dieses Gesprächs hier eine klare Schlagzeile rausgearbeitet aus deinen Antworten, die da lautet, ich halte diesen Podcast wissenschaftlich für gefährlich. Wenn du jetzt mit diesem Satz zitiert wirst, rechnest du da? Ich meine, MC hat ja auch schon bei Studien und Forschungsarbeit zur letzten Generation und ihren Äußerungen, Interviews einen Shitstorm nach dem anderen kassiert. Rechnest du jetzt sozusagen mit dem nächsten Shitstorm?
Shitstorm vermutlich nicht, aber ich rechne mit Reaktionen auch der Betroffenen, weil da ja auch eine Gewinnerzielungsabsicht dahinter steht, hinter diesem Podcast. Das ist ja kein Privatprojekt. Man kann übrigens auch gar nicht direkt mit den Autoren in Kontakt treten, obwohl sie das im Podcast...
Habt ihr das versucht? Weil ihr seid ja in der Jury gewesen.
Genau, also ich selber nicht, sondern die Kolleginnen und Kollegen haben mehrfach dorthin geschrieben. Man kann nur über eine Agentur in Kontakt treten. Ich gebe jetzt wieder, was die Kolleginnen und Kollegen gesagt haben.
Das ist ja schon ein wichtiger Punkt, ja. Also, dass ihr da nicht einfach im Kämmerlein sitzt, gebt jemandem so einen Shitpreis und geht nicht mit dem vorher in Kontakt. Also, das ist schon sauber gelaufen.
Genau, also das Verfahren ist immer gleich. Sobald die Nominierungen feststehen, werden alle Nominierten informiert.
Wie informiert man die Schamanin, die auf der Flucht ist?
Gut, das war jetzt da ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob sie das mit irgendwie Rauchzeichen versucht haben.
Ja. Über Interpol.
Das kann ich nicht sagen. Aber es werden alle informiert und ich kann das jetzt auch mal erzählen. Ich habe mal so ein bisschen mit denen über die letzten Jahre unterhalten. Es gibt auch Menschen, die nicht auf den ersten Blick verstehen, dass es ein Schmähpreis ist und zur Verleihung dann kommen möchten und fragen, ob es auch Geld gibt. Die das also nicht ganz vorrecherchiert haben. Aber das kann alles passieren. Also das ist noch so. Kommen wir zu dem vorliegenden Fall. Alle Nominierten werden vorher informiert. Sie werden eingeladen zur Veranstaltung. Und in dem Ablaufplan ist eine Gegenrede vorgesehen. Also die haben einen festen Zeitslot, wo sie aufstehen können und sagen, so, jetzt bin ich aber dran, es ist über mich gesprochen worden und in gleicher Länge
möchte ich erwidern. Das ist ja schon fast wieder wissenschaftlicher Streit dann an dieser Stelle.
Es ist im Programm vorgesehen, es gibt einen
Slot. Aber es kam keiner.
Nein, bei der Veranstaltung, die zur Verleihung geführt hat am Schluss, kam diesmal niemand.
Tja, was glaubst du, wie es jetzt weitergeht? Horst und Hopf werden ja mit Sicherheit jetzt nicht die Reichweiten-Einbrüche haben nach eurer Preisverleihung.
Ich glaube, wir haben nicht dieselben Zielgruppen, weil auch wenn die Veranstaltung gestreamt worden ist, also das, was bei der Veranstaltung schon mal so zwischendurch gesagt worden ist, dass die Zuschauerzahlen jetzt nicht explodiert sind, sondern die waren genauso wie in den anderen Jahren. Also offensichtlich ist die Community da nicht mobilisiert worden. Ich meine, wenn man in dem Feld unterwegs ist mit Social-Media-Interessengruppen, wenn ich das jetzt mal so neutral sagen darf, dann sieht man sie so ein bisschen kommen. Das ist so wie in Mantel- und Degenfilmen, diese Pferde, die da so Staub aufwirbeln. Okay. Das ist noch nicht der Fall.
Gut, Blick in die Zukunft. Wird es nächstes Jahr sozusagen eine Titelverteidigung geben oder was ist deine Prognose?
Also die Arbeit der Jury funktioniert so, dass man, auch herzliche Einladung an unsere Hörerinnen und Hörer, jeder Leser und Nutzer kann Vorschläge einreichen, die auch der Jury dann vorgelegt werden. Es kann eine Begründung, also sollte natürlich eine Begründung dazugelegt werden und die kommen alle bei der Jury auf den Tisch und die Jury macht dann die Shortlist und jeder kann also sich übers Jahr jetzt überlegen, wen man denn da gerne vorschlagen
möchte. Wunderbar, und Videos zu dieser Veranstaltung finden Sie unter das Goldene Brett vorm Kopf, Skeptikerpreis auf YouTube logischerweise. Ja, meine Damen und Herren, wir müssen uns natürlich auch an die eigene Nase fassen und beim Umgang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen sorgfältig arbeiten. Dieser Sorgfalt fühlen wir uns natürlich verpflichtet, insbesondere wenn Sie bei der Nahbetrachtung von mir den Satz hören, MC hat eine Studie dazu. Und deswegen gibt es auch weiterhin MC bei uns im Podcast, logischerweise, und natürlich auch Ihre Studie. Das war die Ausgabe der Nahbetrachtung zum Skeptikerpreis 2025 an die Podcaster von Hoss und Hopf mit Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh.
Und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buscher.
Sie können uns schreiben an podcast@nahbetrachtung.de. Denken Sie bitte dran, diese Folge zu liken, weiterzuteilen. Und wenn Sie Lob und Kritik haben, freuen wir uns natürlich, von Ihnen zu hören.